Warum lachst du, Fabian? Ich sehe dich hier so grinsen.
Ich kann schon wieder nicht lassen, einen kleinen KI-Song dazu zu machen.
Oh nein, wirklich?
Also diesmal müsst ihr den Vogel nicht erraten, aber Martin, ich habe den kleinen Kuckucks-Song mitgebracht.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu Reingezwitschert, dem NABU-Vogel-Podcast mit dem lieben Fabian
und dem netten Martin.
Ja, schön, dass wir wieder zusammen im Studio sitzen. Ich freue mich total auf die heutige Folge.
Ich auch. Und das ist ein deiner Lieblingsthemen, ne?
Ja, ja. Und vor allem ist es, ich glaube, die erste monothematische Folge, ja. Also wo wir wirklich nur über eine Vogelart reden.
Es gab schon mal eine Eulenfolge, aber das war ja mehrere Eulenarten. Mhm. Heute geht es wirklich nur um eine Vogelart. Und um welches geht? Martin, verrät es jetzt schon, oder?
Ja, können wir. Ich meine, das steht ja auch schon im Titel. Es geht heute um den Kuckuck. Ganz, ganz toller Vogel. Und ich glaube, am Ende dieser Episode werdet ihr so wie ich Fan von diesem Vogel sein. Wenn ihr es nicht eh schon seid.
Darüber hinaus werden wir auch die Frage klären, wodurch wurde eigentlich die Geschichte vom hässlichen Entlein inspiriert?
Ganz kurz, bevor wir weitergehen. Wir haben ja die Folge 31. Ich hoffe, du hast wie gewohnt deinen nicht lächerlichen Fakt, aber deinen unnützen Fakt mit.
Ja klar, also 31, das ist ja auch die, ein 31er ist ja auch der Verräter, ne? Nach Betäubungsmittelgesetz, Strafmilderung durch Verrat, deshalb gibt es diesen Ausdruck, ach, 31er. Und da habe ich nach einem Verrätervogel gesucht. Und zwar den Eichelhäher. Der gilt ja auch als Waldpolizei und sein Alarmruf alarmiert viele Vogelarten, aber auch andere Tierarten. Und deswegen ist er manchmal auch ein bisschen unbeliebt bei FotografInnen zum Beispiel, weil er sie aufdecken lässt und die Vögel verkrümmeln sich.
So clever um die Ecke gedacht mit deinen Fakts. Ich bin immer wieder begeistert.
Dankeschön, Martin.
Ja, und apropos Begeisterung, ihr seid ja immer so begeistert und schreibt uns ganz fleißig. Wir haben auch heute natürlich eine Einsendung, die wir euch vorstellen wollen. Eine Frage heute nur, an dieser Stelle auch Dank an Gerda, die nämlich ganz fleißig bei Spotify immer Fragen anderer beantwortet. Das finde ich ganz toll von dir, Gerda. Dankeschön.
Und die Frage für heute kommt von Steffi und zwar zum Thema Zecken. Wie sehr schaden Zecken den Vögeln bzw. können sie sogar zum Tod führen?
Unheimlich interessante Frage, finde ich. Also es gibt Zeckenarten, die Vögel befallen. Also auch Vögel leiden unter Zecken. Und da muss man aber unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Ansätzen, sage ich mal. Es gibt die sogenannten obligaten Vogelzecken, also solche, die tatsächlich wirklich nur auf Vogelarten gehen. Und dazu gehört zum Beispiel die Taubenzecke. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Die gehört, glaube ich, zu den Lederzecken. Also ist eher so weich-ledrig, daher also auch der Name. Und dann gibt es solche wie den Holzbock, den wahrscheinlich alle irgendwie schon mal kennen, vor dem Waldspaziergang oder so. Das ist eine fakultative Zeckenart, die also nicht nur auf Vögel geht, sondern zum Beispiel auch auf Säugetiere wie uns oder auf Hunde und so weiter. Ja, neben Zecken, das sind ja sogenannte Ektoparasiten, also welche, die außen drauf sitzen und nicht im Körper leben, gibt es natürlich noch ganz viele andere Parasiten bei Vögeln. Also es gibt die Federlinge, das sind ganz kleine, ich weiß gar nicht, zu welcher Gruppe der Insekten sie gehören, ganz kleine Organismen. Es gibt Lausfliegen, die kennt ihr vielleicht auch. Die Hirschlausfliege ist zum Beispiel so eine, die ein bisschen aussehen wie fliegende Zecken. Es gibt Federmilben und es gibt natürlich Flöhe und ganz viele andere noch mehr.
Sogar ein eigenes kleines Ökosystem. Es gibt mehr als 12 Federlingsarten, die an einem Vogel schon nachgewiesen wurden.
Genau, und ich glaube, es gibt bei den Lausfliegen, die ich gerade schon erwähnt habe, gibt es ungefähr 150 Arten, die auf Vögel tatsächlich spezialisiert sind. Und die sind gleichzeitig auch, was super interessant ist, auch Vektoren, also Überträger für andere Parasiten. Also die tragen dann zum Beispiel Milben und Federlinge, also die etwas kleiner sind als sie, mit von einem Vogel zum nächsten.
Okay, ich glaube, wir verrennen uns ein bisschen in der Parasitenkunde hier. Um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, also es gibt diverse Parasiten auf den Vögeln. Und ob die zum Tod führen, ist abhängig vom Gesundheitszustand des Vogels. Also im Normalfall sage ich jetzt mal eher nicht, aber wenn es Überhand nimmt oder wenn jetzt irgendeine Krankheit darüber übertragen wird, dann kann das schon passieren. Aber ansonsten gibt es tatsächlich auch nicht so viel Forschung dazu.
Es gibt auch Nachweise, dass Vögel Zecken aus Afrika, also von den Winterquartieren zum Beispiel, nach Europa bringen. Also das ist ein ganz interessantes Feld und da werden wir wahrscheinlich noch einiges hören in den nächsten Jahren.
Kommen wir jetzt zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Und Martin, ich lese deinen Titel hier vor. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Das hätte ich vielleicht singen sollen, oder? Krähen planen gezielt Zahl ihrer Rufe. Was hat es damit auf sich?
Genau, das war eigentlich ein Song, ich glaube 60er Jahre oder so.
Ah, 1, 2, 3 o'clock.
Hört mal rein, ist ein ganz schöner Song. Genau, und zwar hat ein Forschungsteam der Uni Tübingen, also hier in Deutschland, im Institut für Neurobiologie etwas ganz Interessantes herausgefunden. Also die haben schon vor einigen Jahren nachweisen können, dass Krähen zählen können. Also das ist anscheinend nichts Neues, das weiß man schon so seit 10 Jahren mindestens. Ich glaube, man kennt das auch von anderen Vogelarten. Man hat jetzt aber zeigen können durch Verhaltensexperimente, dass Rabenkrähen, also die bei uns auch vorkommen, lernen können, ihre Lautäußerungen mitzuzählen. Und das ist ein Novum, das kannte man so noch nicht. Und da hat man festgestellt, dass dass Rabenkrähen quasi eine gewisse Zahlenkompetenz haben. Und das ist was ganz Besonderes. Das haben neben uns, glaube ich, eigentlich keine anderen Tiere. Und ich glaube, Krähen sind die einzigen Vögel, wo man diese Kompetenz quasi nachweisen konnte bisher. Und sie sind natürlich darüber hinaus auch sehr stimmbegabt. Also Krähen sind sehr gut, also Krähenvögel sind sehr gut in der Imitation von Stimmen und sie können verschiedene Worte quasi durch ihre Stimme kommunizieren.
Gehören übrigens auch zu den Singvögeln, muss man an der Stelle sagen. Traut man denen vielleicht gar nicht so zu.
Und man hat in diesem Experiment den Krähen verschiedene Symbole und auch Töne gezeigt und man konnte dann feststellen, dass sie diese Symbole unabhängig von der Form der Symbole zählen konnten. Also es war kein Lerneffekt, sondern sie konnten die tatsächlich zählen. Und dann haben sie diese Zahlen in Rufe verpackt. Also sie haben, wenn sie 3 Symbole gesehen haben, haben sie 3 Rufe rausgegeben. Und was bewiesen hat, dass sie das planen konnten, war, dass man anhand des ersten Rufes feststellen konnte, wie viele weitere Rufe folgen. Und das fand ich super interessant, dass Vögel, also dass sie quasi ansagen, wie oft sie rufen werden.
Verrückt, wie kommt man auf so ein Experiment?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die Forschungsgruppe da mit den Rabenkrähen, also die behandeln das schon oder betreuen das schon ganz viele Jahre. Also diese, ich glaube, da kommt man immer wieder auf neue Ideen, was man da so untersuchen kann.
Zeigt und, auf jeden Fall, wie komplex die Kommunikation eigentlich ist, ne? Also wir hören da manchmal nur Gepiepe und da steckt viel mehr hinter.
Genau, wenn ihr da mehr natürlich zu lesen wollt, wie immer, findet ihr den Link in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, wir haben es ja schon verraten, es geht heute um den Kuckuck. Und ich möchte mal behaupten, der Kuckuck ist so wie der Weißstorch oder andere berühmte Vögel. Einer, den eigentlich fast jeder kennt, also fast jedes Kind. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass er überall Verwendung findet. Warum lachst du, Fabian? Ich sehe dich hier so grinsen.
Ich kann schon wieder nicht lassen, einen kleinen KI-Song dazu zu machen.
Oh nein, wirklich?
Also diesmal müsst ihr den Vogel nicht erraten, aber Martin, ich habe den kleinen Kuckucksong mitgebracht.
Na, du weißt, ich bin Fan.
Wir hören mal rein. Genre Schlager, glaube ich.
Ah ja.
TikTok on the Pop.
Selbstgeschrieben.
Jeder kennt meinen Ruf, doch mein Fortpflanzungsverhalten ist ein echt fieser Move.
Die Glock wegen des Kuckucks, wegen der Kuckucksuhr natürlich.
Ja.
TikTok on the Pop. Jeder kennt meinen Ruf, doch mein Fortpflanzungsverhalten ist ein echt fieser Move.
Das macht richtig Spaß,
oder?
Das
sehe ich auf jeden Fall auf jeder Party.
Ein Banger, ja.
Toll.
Okay, so.
Ganz toll. Also genau, der Ruf, der Gesang, der ist eigentlich jedem bekannt, allen bekannt. Aber ich glaube, ganz viele brauchen erstmal eine Zeit, bis sie den überhaupt mal in live sehen. Also das liegt aber auch vor allem daran, dass der Kuckuck eine sehr versteckte Lebensweise hat und man ihn eher hört, als dass man ihn sieht.
Dazu ist er ein etwas Besonderes, kann man auf jeden Fall sagen. In Europa gibt es noch den Heerkuckuck und der ist auch ein Brutparasit, der eben darauf angewiesen ist, ein Obligater. Das hatten wir oben bei der Frage schon. Und diese Begriffe obligat und fakultativ werden uns heute ein bisschen länger begleiten. Nochmal zur Erklärung, obligat, wenn es quasi sein muss. Also der muss beispielsweise seine Eier in ein anderes Nest legen. Anders kann er es sozusagen nicht. Fakultativ meint, sie ziehen zum Beispiel selbst die Jungvögel auch mal groß und ab und zu wird man ein fremdes Nest gelegt.
Genau, und das Interessante beim Kuckuck ist auch, der ist eigentlich ein Lebensraumgeneralist. Das heißt, man kann ihn theoretisch in allen möglichen Lebensräumen antreffen. An der Stelle noch eine kleine Buchempfehlung. Es gibt das Buch aus dem Kosmos Verlag Kuckuck, Gauner der Superlative. Da sind viele Infos aus dieser Folge raus. Und da müsst ihr mal reingucken. Ganz tolle Fotos, krasse Ökologie-Infos. Da lernt ihr richtig viel über den Kuckuck und seine Lebensweise.
Seine Größe ist ungefähr so wie eine Turtel oder eine Türkentaube. Und auch seine Körperform ist hinten schmal. Und die Männchen sind grau gefärbt mit so einer gestreiften Brust, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Die Weibchen sind auch grau, meistens. Es gibt aber auch braune Weibchen. Mhm. Und das hat auch einen Hintergrund.
Genau, und oftmals liest man im Zusammenhang mit der Färbung Mimikry. Den Begriff kennt ihr vielleicht. Das hat damit zu tun, wenn etwas optisch nachgeahmt wird. Und in dem Fall ist es zum Beispiel Sperber- und Falkenmimikry. Also die Kuckucke ahmen optisch Greifvögel nach, beziehungsweise einen Falken. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, auf den wir später nochmal zurückkommen werden.
Zusätzlich gibt es eine Zygodaktylie. Was das heißt, ist die Zehenstellung. Und zwar sind zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten. Ich sage mal, bei dem Standardvogel oder bei den häufigsten, bei den meisten Arten, sind drei Zehen nach vorne und eine nach hinten. Mit zwei nach vorne, zwei nach hinten hat er die gleiche Zehenstellung wie beispielsweise Spechte, Papageien oder Eulen.
Genau, das hatten wir auch schon mal in unserer Eulenfolge. Ich glaube, man weiß gar nicht, warum das eigentlich bei den Kuckucken auch so ist. Ja, und kommen wir mal zu den Lautäußerungen. Das, was ja eigentlich so am bekanntesten ist. Du hast ja wieder ein paar Tönchen mitgebracht.
Na klar.
Lass uns doch mal hören, wie zum Beispiel das Männchen singt.
Schon mal gehört, denke ich, ne?
Ja.
Wenn alle so wie Pokémon ihren Namen rufen, wäre Vogelkunde auf jeden Fall, oder singen wäre auf jeden Fall einfacher.
Ja, aber nicht nur das Männchen gibt Töne von sich, sondern auch das Weibchen. Das klingt aber ein bisschen anders. Und deine Reaktion indem ich, dass der Ton da nicht drauf ist.
Ich hab's vergessen. Improvisation. Moment. Zum Blubbern.
Und im Hintergrund ist aber auch, glaube ich, nochmal ein Männchen oder war das auch ein Weibchen?
Nee, das war ein Männchen. Und dann nochmal kam noch so ein Lachen auch.
Also auch genau, dieses Trillern, das erinnert so ein bisschen an Zwergtaucher, falls ihr die kennt. Die klingen etwas ähnlich. Ja, was frisst der eigentlich so? Der Kuckuck, das habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt. Also ich habe mich das jetzt auf jeden Fall gefragt. Also es sind meistens große Insekten, also Käfer, Libellen, Heuschrecken, alles, was da halt so in seinem Lebensraum rumfleucht. Aber der Kuckuck hat eine ganz große Besonderheit. Weißt du, was das ist, Fabian?
Ja, der wird geliebt bei allen, die die Eichenprozessionsspinner nicht mögen, richtig? Der frisst nämlich auch richtig haarige Raupen von beispielsweise Nachtfaltern.
Genau, und das ist ganz interessant, weil laut einer Hypothese könnte das vielleicht der Grund sein, warum Kuckucke zum Brutparasitismus übergegangen sind, weil solche haarigen Raupen eigentlich völlig ungeeignet sind als Jungenfutter. Und dann lässt man einfach die Jungen von anderen Vogelarten füttern, die dann andere Nahrungssachen heranschaffen. Ne?
Zusätzlich fressen die Weibchen häufig Vogeleier. Und warum? Dazu werden wir euch gleich noch was zu erzählen.
Genau. Ja, und dann ist der Kuckuck auch nur für relativ kurze Zeit bei uns. Euch ist sicherlich schon mal aufgefallen, im Winter ruft er nicht. Das liegt daran, dass der Kuckuck ein Zugvogel ist und zwar ein Langstreckenzieher. Eigentlich kann man sagen, der ist kaum sesshaft. Also er ist nur wenige Monate bei uns und er ist eigentlich immer, wie sagt man, on the move. Also er zieht nach Afrika, also südlich der Sahara, in die tropischen zentralafrikanischen Länder. Und da zieht er also umher und frisst dann und kommt dann irgendwann im April wieder zu uns.
Und die Altvögel, das ist ganz spannend, verlassen meist schon ab Juni wieder ihre Brutgebiete in Mitteleuropa zum Beispiel und ziehen dann wieder weg. Die Jungvögel dagegen, die ziehen erst später weg, meist so im August. Und die Altvögel, genau das finde ich noch cool, die mausern erst nach ihrem Zug. Also im Herbst, wenn sie dann schon wieder in Afrika sind.
Im Gegensatz zu vielen anderen, ne, die erst mit dem Zug warten, also erst mausern und dann ziehen.
Apropos mausern, falls das nicht allen von euch was sagt, das ist ein Federwechsel. Vogelfedern nutzen sich ab und müssen erneuert werden und das nennt sich Mauser.
So, und ich glaube, das ist eines der interessantesten Aspekte des Kuckucks, wie eigentlich dieser Brutparasitismus funktioniert bei dieser Vogelart und was eigentlich hinter diesem Begriff steckt. Und da reden wir jetzt nur über den eurasischen Kuckuck, also den, der auch bei uns vorkommt. Und das Wort obligat hat ja Fabian vorhin schon erwähnt. Das bedeutet, dass diese Art darauf angewiesen ist, anderen Vögeln seine Eier unterzuschieben quasi. Und ganz interessant, so aus biologischer Sicht, dass es innerhalb der Kuckucke, also es gibt nicht nur den Kuckuck bei uns, sondern weltweit noch viele andere Arten, ist das mehrfach unabhängig entstanden. Also nicht alle Kuckucke parasitieren bei anderen Vogelarten, sondern es machen nur ein paar Arten. Und das ist mehrfach quasi unabhängig voneinander entstanden.
Und es wird nicht nur eine Vogelart parasitiert, sondern bei unserem Kuckuck sind ungefähr 150 meist kleine Singvogelarten als Wirte bekannt. Regelmäßig werden ungefähr 40 Arten parasitiert.
Genau, man kann sich natürlich fragen, warum macht der das eigentlich? Und genau diese Frage kam von Romy. Ich glaube, die wurde an dich herangetragen, Fabian, ne?
Ja.
Und Romy fragt...
Liebe Grüße.
Genau, Shoutout an dich, Romy. Wieso schieben Kuckucke ihren Nachwuchs anderen Vögeln unter? Fabian, was hat es denn damit auf sich?
Gute Frage. Also rein, ich sag mal, objektiv betrachtet ist das natürlich weniger Investment. Es muss kein Nestbau betrieben werden. Ich muss die Eier nicht ausbrüten und ich muss die Jungvögel nicht großziehen.
Ja, also man muss nämlich bedenken, die Brut oder die Aufzucht von Jungvögeln ist neben dem eigentlichen Zug bei Zugvögeln eine der energieaufwendigsten Lebensabschnitte eines solchen Vogels. Und da macht es natürlich irgendwie Sinn, wenn man sich diese ganze Energie einfach spart. Und was auch wichtig ist, sie können insgesamt einfach sehr viel mehr Eier legen. Ja, also wenn so ein Kuckuck selber brüten würde, dann wären das vielleicht 5, 6 Eier im Nest. Und so kann ein Kuckuck in idealen Zeiten bis zu 20 Eier in einer Saison legen.
Und hat möglicherweise dadurch auch bessere Überlebenschancen. Weil wenn das eine Nest von ihm irgendwie den Bach runtergeht, wäre blöd. Aber er verteilt die Eier ja auf ganz, ganz viele Nester. Das heißt, er setzt sozusagen auf ganz viele Pferde, wenn ich das so sagen kann.
Genau. Und was auch super interessant ist, bei all den Vögeln, die weltweit Brutparasitismus betreiben, gibt es unheimlich viele verschiedene Strategien. Also nicht alle machen das so wie unser Kuckuck. Und ich glaube, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen, wie das so weltweit funktioniert mit dem Brutparasitismus.
So, aber man denkt jetzt, so einfach hat es der Kuckuck, ja? Mhm. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn jetzt beispielsweise an ein Nest herankommen, da dürfen erstmal die Altvögel nicht da sein. Da hilft zum Beispiel auch die Mimikrie. Und zwar von den Altvögeln an sich.
Genau, das hatten wir vorhin schon erwähnt, die Sperber- und Falkenmimikrie. Das hat einfach die Ursache wahrscheinlich, dass die Wirtsvögel kurz erschreckt sind, wenn da also ein vermeintlicher Sperber oder Falke vorbeifliegt und dann vielleicht das Nest verlassen oder kurz unaufmerksam sind. Und das nutzt dann zum Beispiel das Kuckucksweibchen, um schnell sein Ei in dieses Nest zu legen.
Und auch dann hat das Weibchen noch einige Herausforderungen. Wenn jetzt beispielsweise zu viele Eier drin sind, werden die Wirtsvögel manchmal skeptisch und geben die Brut auf oder schmeißen das Kuckucksei raus vielleicht sogar. Deswegen frisst das Weibchen 1 oder 2 von den Eiern von den Wirtsvögeln und legt dann ganz schnell, es geht wirklich blitzschnell dieser Prozess, ihr Ei in das Nest.
Ganz viele Wirtsvögel können auch teilweise erkennen, wenn da ein fremdes Ei drin liegt. Und deswegen gibt es nochmal eine ganz coole, krasse Anpassung bei den Kuckucken, nämlich die sogenannte Eimimikrie. Mimikrie habt ihr jetzt schon gehört, das ist also diese Nachahmung von bestimmten Formen und Farben. Und das machen auch Kuckucke. Also interessanterweise, wir haben schon gehört, der Kuckuck ist ungefähr so groß wie eine Turteltaube. Aber sein Ei ist ungefähr 1/3 kleiner oder nur 1/3 der Größe einer Turteltaube. Also im Verhältnis zum eigentlichen Kuckuck sehr, sehr klein. Und das liegt daran, dass sich dieses Ei zum Beispiel in der Größe an seine Wirtsvögel anpasst. Ja, und nicht nur das, ne?
Wir haben ja vorhin gesagt, ungefähr 40 Arten werden regelmäßig parasitiert. Die Eier von diesen 40 Arten sehen nicht alle gleich aus. Manche haben blaue Eier, manche haben weiße mit schwarzen Sprenkeln, manche haben braune Eier. So, jetzt liegt auf einmal in einem Nest mit blauen Eiern ein weißes Ei beispielsweise vom Kuckuck. Da sehen die Elternvögel, hier stimmt was nicht und das würde nicht zum Erfolg führen.
Genau, oftmals ist es nämlich so, dann geben sie das Nest oder das Gelege auf oder sie bauen einfach ein neues Nest oben drauf und legen neue Eier. Also das ist so quasi so ein Wettlauf, so ein Wettrüsten zwischen Kuckuck und Wirtsart und die hat letztlich dazu geführt, dass wir diese ganzen krassen Anpassungen haben.
Jetzt fragt man sich, okay, wie machen das die Kuckuckweibchen? Also erstmal muss gesagt werden, das Weibchen entscheidet komplett über die Eifarbe. Das Weibchen, egal mit welchem Männchen es sich paart, bestimmt die Eifarbe. So, es ist jetzt selbst groß geworden in einem Nest beispielsweise von blauen Eiern. Das heißt, ist selbst aus einem blauen Ei geschlüpft und hat die genetischen Anlagen, selbst wieder ein blaues Ei zu legen. Das ist dann auch an diese Wirtsvögel, an diese Art, die blaue Eier legt, geprägt. Und diese Art wird auch wieder speziell ausgesucht, um da wieder ein Ei reinzulegen.
Also Prägung, wie wir es auch in der letzten Folge hatten, an Gesang und Aussehen der Wirtseltern. Und das Interessante ist, egal mit welchem Männchen sich dieses Weibchen paart, die Eigenschaften des Eis sind immer gleich. Und das liegt daran, dass das auf dem weiblichen Geschlechtschromosom liegt. Also nur das, was vom Weibchen kommt, entscheidet darüber, wie das Ei aussieht.
Also zusammengefasst, ein Kuckucksweibchen aus einem blauen Ei legt auch wieder ein blaues Ei und geht an die Vogelart, bei der sie selbst groß geworden ist, weil das sozusagen auch garantiert, dass die auch wieder blaue Eier legen. So funktioniert das.
Und das ist ganz interessant, weil diese genetischen Linien, wie die Eier aussehen, welche Eier die Weibchen legen, die hängen ganz stark von der Region ab. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir in weite Teile Europas gucken, dann werden vor allem Rohrsänger parasitiert oder auch Rotkehlchen, Bachstelzen und Zaunkönig. Aber es gibt auch sogenannte genetische Linien, die ganz, ganz lokal sind. Und da zählt zum Beispiel im Elsass hier in Deutschland der Raubwürger dazu. Also nur dort wird er dann vom Kuckuck zum Beispiel parasitiert oder der Buchfink im Großraum Moskau oder der Zipzalp in Bayern. Also unheimlich faszinierend. Und trotzdem sind das alles Kuckucke. Also alle gehören zur selben Art.
Ja, und damit habe ich, glaube ich, Romy, deine zweite Frage schon beantwortet. Und die war nämlich, und wieso macht die nächste Generation das genauso, obwohl sie in einer Familie aufgewachsen sind? Also da spielt diese Prägung eine große Rolle.
Ja, und neben diesen ganzen Mimikris gibt es aber noch ganz viele diverse andere Anpassungen, die der Kuckuck zum Beispiel macht. Also die Eischalen des Kuckucksei sind dicker, viel dicker als bei anderen. Und das hat einfach den Grund, das ploppt da quasi aus dem Weibchen und das Weibchen muss schnell das Ei legen und hat dann keine Zeit, das Ei schön sanft im Nestboden abzulegen. Und dann ploppt das so aus einer Höhe, damit es nicht kaputt geht. Es ist also durch die dickere Eischale geschützt. Und Wirtseltern, wenn sie so ein fremdes Ei erkennen, picken das auch gerne auf. Und auch da ist es dann davor geschützt.
Außerdem entwickelt sich das Küken darin auch deutlich schneller. Das muss eher schlüpfen als die anderen Geschwister oder Nicht-Geschwister, Stiefgeschwister. Und das ist auch verrückt, dass das so gut funktioniert. Und das Weibchen muss wirklich den perfekten Zeitpunkt zur Eierablage treffen. Das sind sind tatsächlich ein paar Tage bei der Wirtsart, die getroffen werden müssen.
Genau, und warum ist es so wichtig, für das Kuckucksküken so früh zu schlüpfen? Denn, das wisst ihr vielleicht, das hat diesen Reflex, wenn es schlüpft, die Stiefeier oder die Stiefgeschwister, wenn die dann schon geschlüpft sind, aus dem Nest zu werfen.
Oh, das finde ich das Fieseste bei der
ganzen
Geschichte.
Das ist schon echt fies, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht wieder menschliche Emotionen drauflegt. Das ist halt reflexartig und das hat sich evolutiv so entwickelt, aber es ist schon ziemlich clever, weil dann bleibt nur noch der Kuckuck übrig und wird ausschließlich gefüttert.
Ja, und bei all den Mechanismen, die Wirtsvögel als Abwehr haben, irgendwie, wenn das Küken einmal quasi da ist und den schönen bunt gefärbten Rachen aufsperrt, zusätzlich sogar noch Rufe imitiert von einer ganzen Vogelbrut. Also die können der Ruf von so einem Mini-Kuckuck imitiert, als wären viele Rohrsänger im Nest. Bei einem Rohrsänger als Wirtsvogel. Und der Futtertrieb wird durch diesen Rachen, durch diese Rufimitation halt die ganze Zeit getriggert. Das Tier wird dann teilweise dreimal so groß wie der Wirtsvogel, aber trotzdem weitergefüttert. Also da ist dann nicht irgendwie Sperre, dass der Vogel merkt, okay, der sieht ja nicht aus wie ich. Setzt auch voraus, dass er weiß, wie er aussieht.
Genau.
Ist ja nicht so. Wahrscheinlich.
Ja, also es ist alles ganz interessant. Und wenn man sich mal so das gesamte Fortpflanzungsverhalten der Kuckucke anschaut, dann gibt es da natürlich auch keine Paarbindung. Also diese klassische Paarbindung Vater, Mutter und die kümmern sich um die Küken, gibt es alles nicht. Ist natürlich auch unnötig, weil wird sich ja nicht drum gekümmert.
Martin, was hat das mit dem hässlichen Entlein zu tun?
Ja, das hat Folgendes damit zu tun. Also ich habe ja schon erwähnt, es gibt ja diesen Brutparasitismus nicht nur beim Kuckuck, sondern auch bei ganz vielen anderen Vogelarten, sogar auch bei Enten. Und ich glaube, das berühmteste Beispiel ist eigentlich die Kuckucksente, auf die gehe ich jetzt aber gar nicht ein. Es gibt aber noch in Nordamerika eine Ente, die Rotkopfente, die sieht aus wie unsere Tafelente, ist auch, glaube ich, sehr nah verwandt mit ihr. Und die ist tatsächlich parasitiert innerhalb der eigenen Art. Also das heißt, sie schiebt ihre Eier anderen Artgenossen unter, und aber auch anderen Entenarten. Und daraus ist wahrscheinlich diese Geschichte inspiriert worden vom hässlichen Entlein. Wo es natürlich ein Schwan war und das tut sie, also sie parasitiert nicht beim Schwan, beziehungsweise umgekehrt. Also es ist ein bisschen kompliziert, es war nur die Inspiration, aber daher rührt quasi die Geschichte vom hässlichen Entlein.
Ja, der Kuckuck, auf jeden Fall eine sehr, sehr faszinierende Art. Ist auch bei uns leider gefährdet. Man muss sagen, Langstreckenzieher haben es auch schwer und dazu kommt beim Kuckuck noch der Klimawandel. Wir haben ja gesagt, es sind nur ein paar Tage, die perfekt erwischt werden müssen bei den Wirtsvögeln. Also gerade wenn das Weibchen das Nest gebaut hat und die ersten Eier legt. Kommt ein Kuckuck jetzt zu spät aus seinem Winterrevier wieder, hat er ein Problem. Und da kommt es zu diesem Mismatch.
Und was auch ganz wichtig ist, als Brutparasit ist er natürlich von den Wirtsarten abhängig. Das heißt, wenn eine Wirtsart ausstirbt, dann stirbt zwangsläufig auch diese genetische Linie aus. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja gut, ist ja eh alles derselbe Kuckuck, also dieselbe Art. Aber wenn wir natürlich die genetische Diversität angucken, dann haben wir hier auch einen starken Verlust. Ne?
Außerdem natürlich Insektenrückgang, der ihm zu schaffen macht. Wir haben vorhin gesagt, der liebt Insekten zu fressen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ich selber tun für den Kuckuck, dann, ihr könnt ihn natürlich melden, wenn ihr ihn seht, wenn ihr ihn hört. Das könnt ihr zum Beispiel über Nabu Naturgucker machen oder über Ornitho oder über weitere Plattformen.
Genau, interessant ist auch immer, wann man den ersten Kuckuck zum Beispiel hört im Jahr, weil man dann vielleicht erkennen kann, wie sich das im Zuge der Klimakrise verändert. Ihr könnt aber natürlich auch Umwelt- und Lebensräume schützen, also sei es durch ein Ehrenamt im NABU, also durch Arbeitseinsätze, Lebensraumoptimierung. Ihr könnt euch natürlich auch umweltpolitisch engagieren, um das große und ganze Bild zu stärken. Und ihr könnt natürlich auch unsere Arbeit für Zugvögel wie den Kuckuck unterstützen.
Und dazu hören wir noch was Spezielles im NABU-Gezwitscher.
NABU-Gezwitscher.
Ja, der NABU arbeitet ja mit internationalen Partnern wie BirdLife zum Beispiel zusammen. Ihr erinnert euch an die Folge mit Vera Brust, die es also um Vogelwilderei auf Malta und Zypern ging. Da gehen wir ja zusammen mit lokalen Partnern gegen die illegale Vogeljagd vor. Und davon ist zum Beispiel auch der Kuckuck betroffen. Also schaltet mal oder schaut mal rein, hört mal zu in der Folge 29, Vogelwilderei. Genau, und wir leisten politische Arbeit, um die Jagd auf Zugvögel in Europa, aber auch in Deutschland natürlich besser zu regulieren. Wir schützen natürlich auch Habitate, indem wir wichtige Lebensräume kaufen und dauerhaft erhalten. Und auch ganz wichtig natürlich, wir müssen natürlich wissen, wo gehen solche Zugwege von Zugvögeln lang. Also wir erforschen, wir identifizieren Gefahren auf diesen Zugwegen, zum Beispiel durch Besenderung.
Und damit wir diesen Gesang noch lange hören dürfen, haben wir unsere Kollegin Victoria vom Schwester-Podcast Walter-Eule gefragt, wie können wir denn am besten den Zugvögeln helfen? Und wir hören mal rein, was sie sagt.
Bald begeben sich einige von uns und euch wieder auf den Weg in den Urlaub. Auch unsere Zugvögel werden sich im Herbst auf den Weg machen in ihre Winterquartiere. Auf ihre Reise dorthin und in den Quartieren selbst drohen unterschiedliche Gefahren. Strommasten und die Jagd sind nur einige davon. Unterstützt unsere Arbeit zum Schutz der Zugvögel mit einer Patenschaft. Als Paten erhaltet ihr regelmäßig Informationen über aktuelle Projekte und Erfolge und natürlich eine Urkunde. Alle Informationen findet ihr auch in der Infobox.
Genau, und wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, dann schaut doch mal unter dem Shortlink nabu.de/Zugvogelpatenschaft vorbei.
Ja, und wir runden die Folge ab, wie immer, mit dem Bird of the Day, Martin. Und den lass du vorstellen, gleich nachdem ich ihn eingespielt habe.
Ja, das ist ein ganz unscheinbarer Vogel, unscheinbarer braun-beiger Vogel, den vielleicht auch viele von euch noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Aber ich glaube, der Gesang ist schon etwas bekannter. Wenn man den Vogel dann doch mal sehen kann, dann hat man so eine leichte Andeutung eines Überaugenstreifs, wie ihr den vielleicht auch vom Zilpzalp oder vom Fitis kennt. Aber es ist kein Laubsänger, also kein Fitis oder Zilpzalp. Und eine sehr versteckte Lebensweise und vor allem in schilfbestandenen Gewässern häufig anzutreffen oder zu hören. Die Art klettert dort ganz geschickt in den Schilfhalmen herum, wo sie dann auch ihr Nest baut. Ich glaube, vielen ist jetzt schon klar, worum es geht. Also es geht um einen Rohrsänger, so heißt die Gruppe dieser Vögel. Und das ist die zweithäufigste Rohrsängerart bei uns, neben dem sehr ähnlichen Sumpfrohrsänger. Kannst du die beiden unterscheiden, Fabian?
Optisch? Vom Aussehen sehr, sehr schwierig. Am Schnabel und der Braunton und bei dem einen ist es ein bisschen rötlicher, aber es ist sehr, sehr schwierig. Also der Gesang ist ein deutlich bessere Unterscheidungsmerkmal und tatsächlich auch der Ort, wo man die Vögel singen hört.
Genau, weil ich glaube, der Sumpfrohrsänger, der bevorzugt eher so Staudenflure, also Brennnesselflure und so gewässernahes Dickicht quasi. Genau, ja, ich würde sagen, wir spielen nochmal den Gesang ab.
Ja, Martin, was ist es jetzt eigentlich für ein Vogel?
Ja, das bin ich euch noch schuldig. Ja, es ist der Teichrohrsänger. Und wie immer, wenn ihr mehr über den Teichrohrsänger erfahren wollt, schaut doch mal bei NABU auf Instagram vorbei.
Da werden wir nämlich am Veröffentlichungsdatum der Folge und am Tag davor noch ein kleines Rätsel zu dem Vogel machen.
Ja, liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende unserer Episode. Wenn euch der Content gefällt, dann empfehlt uns natürlich gern weiter. Wir freuen uns.
Abonniert uns, drückt das kleine Glöckchen, damit ihr keine Episode mehr verpassen werdet.
Schreibt uns über vogelpodcast@nabu.de. Kritisiert uns, lobt uns. Wir freuen uns über jegliche Mail. Und wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social Media Kanälen.
We'll be right back.